Und ich freue mich ganz besonders, jemand hier vorstellen zu dürfen, von dem wir sehen, der hat eine Salbung zu predigen. Der hat eine Salbung, da spürt man einfach, dass Gottes Segen auf ihn ist. Das ist für alle, glaube ich, sichtbar. Das ist der liebe Dave. Und komm mal nach vorne. Und es ist, macht immer Spaß, ihm zuzuhören. Und was mir vor allem an Dave gefällt, ist nicht nur, dass er gesalbt ist, sondern dass er auch an seinem Charakter arbeitet. Bei Salbung allein ist es nicht, sondern da muss auch eine Substanz dahinter, das Fundament. Und da bist du stark am Arbeiten, da bin ich stolz auf dich, dass du lernst und trotzdem auch hier dienst Gott von ganzem Herzen. Und ich segne dich und freue mich auf deine Predigt.
Vielen, vielen Dank. Ich glaube, gerade an der Charakterschule, da hast du auch einen ganz großen Anteil. Nein, ist wirklich cool. Vielen, vielen Dank. Was der Heinz gar nicht weiß, man sagt mir auch nach, dass ich die Unfugsalbung habe. Die Unfugsalbung. Ja, ja. Das Problem ist, das funktioniert leider nicht auf Kommando. Das ist, könnt ja beten, dass es vielleicht jetzt irgendwie in der nächsten halben Stunde rauskommt. Müssen wir mal schauen. Hey, wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Herzlich willkommen auch nochmal von mir im X-Hope. Herzlich willkommen auch an jeden Einzelnen, der vielleicht heute zum allerersten Mal da ist. Fühl dich wirklich wie zu Hause. Genieß einfach die Zeit, genieß die nächste halbe Stunde vor allem. Und ich bin fest davon überzeugt, Gott hat heute was für jeden Einzelnen. Sogar für mich. Ja, also wird richtig, richtig cool. Und bevor wir jetzt richtig durchstarten, lass uns unseren Blick nochmal auf Jesus richten, okay? Herr, du bist so gut. Danke, wie der Heinz gerade gesagt hat, dass du jeden Einzelnen hier mit so viel Talenten ausgestattet hast, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst. Und ich danke dir, dass du heute eine mega gute Message hast, Jesus. Ich lege alles nieder, ich entscheide mich, dass du alles bist, dass du genug bist, dass du jetzt in diesem Moment hier genug bist. Heiliger Geist, ich bete, dass du dich bewegst, dass du meine Worte lenkst und dass du Menschen berührst. Amen. Amen. Okay, nochmal, total schön, dass ihr da seid. Stell dir mal vor, jemand würde ein Lied über dein Leben schreiben. Keine Ahnung, vielleicht der Dennis in seiner kleinen Gruppe. Oder jemand würde ein Buch über dein Leben schreiben. Und der Titel von diesem Lied oder von diesem Buch wäre: Er, sie, du warst ein Mann bzw. eine Frau nach dem Herzen Gottes. Ja, cool, oder? Da freut sich schon jemand. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde mich mega drüber freuen, wenn sowas in einem Buch über mich steht und wenn sowas vielleicht auch, Vorsicht, irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen würde. Ja, ich finde, das ist eine mega gute Sache. Und wir wollen uns heute genau dieser Frage widmen. Was heißt es, ein Leben nach dem Herzen Gottes zu führen? Wie können du und ich Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein? Und wir sind in dieser mega coolen Predigtserie, die der Heinz letzte Woche gestartet hat, Lieder, die das Leben schreibt, wo wir uns ganz intensiv mit dem Psalmen auseinandersetzen. Heinz hat, wie gesagt, letzte Woche eine sehr gute Grundlage gelegt. Er hat einen Überblick geschaffen, einfach über die unterschiedlichen Psalme, die es gibt, wie sie entstanden sind. Aber er hat uns auch schon in das Herz reingeführt, dass es in allererster Linie mal darum geht, zu sehen, wie eine authentische Beziehung zwischen dem Menschen und seinem Gott ausschaut. Genau. Und um uns dieser Frage anzunähern, werden wir uns heute eine ganz bestimmte Person anschauen. Einen Mann, der, abgesehen davon, dass er einen sehr, sehr coolen Namen hat, kann sich der ein oder andere vielleicht schon denken, über wen wir sprechen werden. Es geht selbstverständlich um David, ja. Und es passt so gut, weil er für die meisten Psalme verantwortlich ist. Also man geht davon aus, dass er von diesen 150 Psalmen knapp die Hälfte geschrieben hat. Und dann gibt es nochmal so eine Dunkelziffer von 50 Psalmen, wo ihm auch sehr viele zugerechnet werden. Also die meisten Psalme stammen tatsächlich von David. Das ist ein Grund, warum wir uns heute anschauen. Dass er, wie gesagt, einen coolen Namen hat, habe ich gerade schon gesagt. Und was ganz, ganz wichtig ist, David ist eben so ein Mann, über den die Bibel, über den das Wort Gottes sagt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Genau. Und das Ganze wird an zwei Stellen in der Bibel erwähnt. Einmal im Alten Testament und dann im Neuen Testament. Und zum Einstieg schauen wir uns jetzt mal die Stelle im Neuen Testament an. Nächste Folie bitte. Das ist aus der Apostelgeschichte. Und einfach um ein bisschen Kontext zu geben, das ist im Endeffekt ein Auszug aus einer Predigt, die der Apostel Paulus öffentlich gehalten hat. Ja, war eh seine Lieblingsbeschäftigung, Predigen, so ein bisschen wie meine. Und was er da macht ist, er gibt den Leuten einen Kurzabriss über die Geschichte des Volkes Israel, um damit letzten Endes klarzumachen, dass Jesus natürlich der verheißene Messias vom Volk Israel ist und von der ganzen Welt, also von uns auch. Und ich lese einfach mal vor. Nachdem er ihn verworfen hatte, wie gesagt, das sagt Paulus, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Jetzt fragst du dich vielleicht gerade, wo der Satz losgeht, hä, wer hat wen verworfen? Nochmal ein bisschen Kontext. Israel hat sich irgendwann mal einen König gewünscht. Gott hat eigentlich gesagt, ihr braucht keinen König, weil ich bin euer König. Aber gut, ich lasse euch euren Willen. Kennst du vielleicht auch aus deinem Leben, dass Gott sagt, hey, dann lasse ich dir deinen Willen, aber dass es eben auch Konsequenzen hat. Und das hat er Israel auch angekündigt. Das wird Konsequenzen haben, der wird euch nicht gut tun. Und dieser König war Saul. Und erst sah alles relativ gut aus. Er hat militärische Erfolge gehabt. Er war mega beliebt beim Volk. Er war ein hübscher, großer Typ. Aber nach und nach hat sich eins herausgestellt. Ihm ging es in allererster Linie um die Menschen, dass die Menschen ihn toll finden und nicht um das, was Gott über ihn denkt. Und das hat dazu geführt, dass er immer wieder Aktionen gebracht hat, wo er ganz klar gezeigt hat, was du sagst, Gott interessiert mich nicht, ich mache mein eigenes Ding. Und deswegen hat Gott ihn verworfen und hat gesagt, ich habe einen neuen Kandidaten, ich habe einen anderen König. Und das ist David. Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Also hier steht es ganz klar und deutlich, die Bibel sagt, Gott sagt, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und was wir jetzt machen werden, wir werden uns das Leben Davids anschauen. Beziehungsweise vor allem, wir werden uns sein Herz, wir werden uns seine Persönlichkeit anschauen und wir werden ein bisschen Profiling betreiben sozusagen. Also wir gucken uns einzelne Aspekte von seiner Persönlichkeit an und wie wir das machen werden, wir werden die Psalme als Quellen nutzen. Weil du kannst die Psalmen natürlich als Lieder lesen, so sind sie auch gedacht. Aber gerade wenn es um David geht, kannst du die Psalmen wirklich auch als Tagebucheinträge lesen. Und wir werden uns jetzt einzelne Aspekte von seinem Charakter, von seiner Persönlichkeit anschauen und die jeweiligen Psalme, die dazu passen. Und danach wird sehr deutlich werden, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde. Genau. Nächste Folie bitte. Da haben wir zum einen mal, ich habe dem Ganzen immer so schöne Titel gegeben, David den Hirten, beziehungsweise Nobody. Wie meine ich das? Bevor David König war, bevor da überhaupt was passiert ist, lesen wir erstmal, dass er einfach ein Hirtenjunge war. Dass er ein kleiner Junge war, der der jüngste Sohn in seiner Familie, seine ganzen älteren Brüder haben Karriere gemacht, sind zum Militär gegangen und er hat auf die Schafe aufgepasst. Das war zwar ein ehrbarer Job zu der Zeit, aber es war jetzt trotzdem nicht so, dass das die mega Perspektiven hatte. Es war jetzt nicht so, dass da die Perspektive da war, dass er dadurch ein Superstar wird, dass er ein König wird, dass jetzt auf einmal eine tolle Frau um die Ecke kommt, die er heiraten kann, dass er sich da irgendwie rausbewegen kann. Ja? Hin und wieder ist mal ein Löwe vorbeigekommen, mit dem er sich prügeln musste. Also es ist schon was passiert, ja. Aber letzten Endes saß er halt einfach auf der Weide und seine Brüder haben ihr Leben gelebt. Und in dieser Zeit schreibt David Psalm 23. Und da lesen wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also in dieser Zeit, als David auf dieser Weide sitzt mit den Schafen und nicht wirklich viel Perspektive da ist, sagt er, du Herr, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dieser Gott Israels, der Gott meiner Vorfahren, du bist mein Hirte, du bist alles, was ich brauche. Mit anderen Worten, was sagt David? Ich habe absolut keinen Mangel. Habe absolut keinen Mangel. Nichts, es gibt nichts, was jetzt irgendwie noch in mein Leben reinkommen müsste, was noch durchbrechen müsste, was ich noch erkennen müsste, was mir noch geschenkt werden müsste, damit ich sagen kann, jetzt kann ich zufrieden sein. Er hat in dieser Zeit, als er der Hirtenjunge, der Nobody war, schon erkannt, Gott ist alles, was er braucht. Cool, oder? Das ist eine ganz wichtige Grundlage. So, dann geht's weiter. Nächste Folie bitte. Ein weiteres Profil, das habe ich genannt, David, der Riesentöter und König. Es haben sich ja dann doch einige Dinge geändert in seinem Leben. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass David immer wieder Situationen ausgesetzt war, wo er Rückgrat beweisen musste, wo er über sich selbst hinaus wachsen musste. Das ging interessanterweise schon los, als er ein Hirte war, dass eben hin und wieder mal ein Löwe kam, ein Bär, und er die Herde beschützen musste. Das hat auch gut funktioniert. Dann kam diese, ihr kennt sie wahrscheinlich, ganz berühmte Geschichte, wo der Riese Goliath kam. Wo dieser Philister, dieser Riese, sich vor dem ganzen Heer von Israel aufgebaut hat und sie verspottet hat. Und die haben alle die Hosen voll gehabt. Nur David hat sich hingestellt und gesagt, Moment mal, das schauen wir uns jetzt mal an. Und ist hingegangen und hat ihn umgenietet. Ja? Und dadurch ist er über Nacht zum Superstar geworden. Ja? Ist dann auch irgendwann davor schon zum König gesalbt worden. Also es war klar, okay, jetzt bewegt sich was. Er ist auch immer wieder Ungerechtigkeit ausgesetzt gewesen. Saul ist mega eifersüchtig gewesen, als er noch König war, hat angefangen, David zu verfolgen. Später, als David dann König war, hat sein Sohn Absalom, sein eigener Sohn, David verfolgt und wollte ihn töten, wollte ihn stürzen. Und auch als König von Israel hat er eine Last auf den Schultern gehabt. Da war eine riesengroße Verantwortung. Er hat Verantwortung gehabt für ein Land, was immer wieder von außen angegriffen wurde. Ja? Genau. Und in dieser Zeit gilt für ihn eine Sache, schreibt er in sein Tagebuch sozusagen. Ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Ihr dürft übrigens gerne mal Amen sagen. Ja, danke. Was sehen wir da? In all diesen Herausforderungen war für David eins klar: Es ist nicht seine eigene Kraft, in der er es macht. David ist nicht so zuversichtlich auf Goliath losgegangen, weil er gesagt hat, oh, ich habe so eine tolle Steinschleuder oder ich bin so windig und so schnell, ich habe so tolle Sprüche. Nein, er hat gesagt, heute hat der Gott Israels, der Herr, dich in meine Hände gegeben und heute ist dein letzter Tag. Ja. Das war seine Zuversicht. David war immer klar, dass Gott allein seine Kraft ist, dass Gott sein Schutz ist, dass Gott sein Schild ist. David ist immer wieder zu Gott gegangen, hat auf ihn geschaut in all diesen Herausforderungen und hat bei ihm Ruhe, Zuflucht, Zuversicht und Kraft gefunden. Ja? David, der Riesentöter und König, konnte nur Riesentöter und König sein, weil er wusste, dass Gott mit ihm ist und dass er von sich selbst aus überhaupt nichts auf die Reihe kriegt. So. Das sind jetzt schon zwei Profile. Aber es gibt auch ein paar andere Seiten von David. Wie jeder Mensch, so wie du, wie ich, hat auch David Ecken und Kanten gehabt, hat auch David Schwächen gehabt. Auch das lesen wir in der Bibel. Nächste Folie. Wie schaut es denn aus mit David, dem Ehebrecher und Mörder? Auch das ist David. Wir lesen, dass David irgendwann das Ganze mit dem Königsein ein bisschen langweilig wurde. Er ist dann auch nicht mehr mit an die Front gegangen. Er ist lieber daheim geblieben, hat bis Mittag geschlafen. Und dann schaut er einer Frau beim Baden, beim Duschen zu. Und die gefällt ihm. Und er schläft mit ihr. Man weiß bis heute nicht, gibt es unterschiedliche theologische Diskussionen, ob das jetzt von ihr so freiwillig war oder ob es von ihr so gewollt war. Wissen wir nicht, kann man nur spekulieren. Das Problem ist, also A, sie wird schwanger, ja, kann passieren. Und das andere Problem ist, sie ist verheiratet. Nicht mit irgendwem, sie ist mit einem Mann verheiratet, der gerade an der Front für David kämpft, für das ganze Volk Israel kämpft und für seine Frau kämpft. Und jetzt wird es unangenehm. David will es natürlich irgendwie vertuschen. Als ihm das nicht gelingt, trifft eine sehr fatale Entscheidung. Er lässt diesen Mann umbringen an der Front. Er macht es zwar nicht von eigener Hand, aber er schafft Umstände, wo dieser Mann an der Front umkommt. Deswegen bin ich so frei, um ihn da einen Mörder zu nennen. Auch das ist David. David, der Ehebrecher und Mörder. Und Gott hat das Ganze natürlich gesehen. Und Gott schickt den Propheten Nathan zu ihm und konfrontiert ihn damit und sagt ganz klar, ich habe gesehen, was du da gemacht hast. Und was dann passiert, finde ich so bemerkenswert, weil David bagatellisiert es nicht, David relativiert es nicht, David rechtfertigt es nicht. Dazu neigen wir ganz gern, dass wir Dinge schönreden wollen, dass wir sagen, ja, das war doch nicht so wild oder so. Nee, David geht sofort auf die Knie, er erkennt sofort, ich habe richtig, richtig, richtig Mist gebaut. Und David richtet seinen Blick sofort auf Gott. Er sagt in allererster Linie mal, Gott, habe ich mich dir gegenüber schuldig gemacht, weil du hast mich hier reingesetzt als König und ich habe das sowas von missbraucht. Und ein weiterer Punkt ist, David weiß, dass es Konsequenzen haben wird. Gott sagt ganz klar, das Kind, was ihr beide kriegen werdet, wird sterben. Und David diskutiert nicht rum. David wendet sich dadurch nicht von Gott ab oder so. Die Reaktion von David ist, dass er sich vor Gott niederwirft. Und dann entsteht folgender Psalm, Psalm 51. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig, lösche meine Vergehen aus, denn du bist voll Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst. Dein Richterspruch wird sich als wahr erweisen. Also nochmal, er geht sofort zu Gott. Er erkennt ganz klar, dir gegenüber habe ich Mist gebaut. In allererster Linie mal. Und wisst ihr, was ich auch so bemerkenswert finde? Auch David, der Ehebrecher und Mörder, ist noch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, das hat sich nicht geändert, weil Paulus schreibt hunderte von Jahren später oder predigt hunderte von Jahren später, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das hat sich nicht geändert. Ja. So, also auch das ist David. Und jetzt stellt sich die Frage, warum war er jetzt ein Mann nach dem Herzen Gottes? Ich glaube, dass es durch diese Profile eigentlich recht deutlich wurde. Nächste Folie bitte. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er wurde ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, weil er in jedem Abschnitt seines Lebens, in jeder Situation, wo er war, völlig egal, ob er Hirtenjunge war, ob er König war, ob er Ehebrecher und Mörder war, er hat eins nie vergessen, das, worum es wirklich geht. Er hat das Wesentliche nie aus den Augen verloren, das Wichtigste nie aus den Augen verloren, seine persönliche Beziehung zu Gott. Er hat gesagt, ich habe den Herrn immer vor Augen. Das Allerwichtigste ist, der größte Wunsch, den ich habe, dass ich in alle Ewigkeiten in seiner Gegenwart, in seinem Haus wohnen darf. Er hat seinen Blick immer auf Gott gerichtet gehabt, auf nichts anderes. Und er wusste, dass Gott genug ist für ihn. Was der Hirtenjunge David aufgeschrieben hat, dass ihm nichts mangelt, das hat der König David nicht vergessen, das hat der Riesentöter David nicht vergessen, aber das hat auch der Ehebrecher David nicht vergessen. Und er hat, das sehen wir vor allem an diesem Ehebruch, er hat alles, was passiert ist, ob ihm jetzt Unrecht widerfahren ist, ob er Unrecht getan hat, er hat es in allererster Linie mal mit Gott ausgemacht. Ja? Weil wir lesen, nachdem diese Sache mit dem Ehebruch war, er ist erstmal zu Gott gegangen und danach erst ist er zu dieser Frau gegangen, hat sie getröstet und dann hat er sie nochmal geschwängert. Aber diesmal war sie dann wirklich seine Frau. Genau. David hat erkannt, dass Gott wirklich alles ist, dass Gott absolut ausreicht. Er hat das Wesentliche nie aus den Augen verloren. Und es stellt sich eine weitere Frage. Was bedeutet das für dich, für mich, die wir ja tausende von Jahren später leben? Wie können wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein? Eine Sache, die sehr wichtig ist, die ich hier nur kurz erwähnen will. David ist natürlich ein prophetisches Bild für uns. Das, was David vorgelebt hat, ist uns erst hunderte von Jahren später durch Jesus möglich geworden, dass jeder Einzelne und auch jeder hier im Raum die Möglichkeit hat, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. Ich werde danach noch darauf eingehen. Aber ich will auf einen anderen Punkt noch raus. Der Heinz hat vor ein paar Wochen über dieses neue Jahr gepredigt, 2019. Er hat es vorhin nochmal gesagt und er hat uns ganz deutlich gezeigt, warum dieses Jahr das coolste, das tollste Jahr in unserem Leben werden kann, weil Gott gute Pläne hat. Gott hat für dich Pläne, Gott hat für diese Region Pläne, Gott hat für diese Kirche Pläne. Und viele von euch haben im Anschluss Gott um ein Wort gebeten, um ein Schlüsselwort, um ein ganz persönliches, wegweisendes Wort für dieses Jahr. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe euch dieses Wort mitgebracht. Warum? A, weil ich glaube, wenn ich was mir Gott gegeben hat, öffentlich teile, dann hast auch du Zugriff dazu. Du kannst es auch für dich in Anspruch nehmen. Ja? Also es ist ein Zeugnis und ein prophetisches Wort für dich zugleich. Und ich glaube, dass dieses Wort sozusagen der Schlüssel Davids ist. Ich glaube, dass dieses Wort der Schlüssel ist, wie wir Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein können. Nächste Folie bitte. Das Wort, was Gott mir gegeben hat, ist Simplicity. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund redet Gott sehr gern Englisch mit mir. Ich weiß nicht, weil ich hat Englisch-LK gehabt und so, aber so top ist mein Englisch gar nicht. Aber er mutet es mir zu, ist okay. Aber ich habe ja Google und ich habe Leute im Büro sitzen wie ein Dennis, die sehr gut übersetzen können. Simplicity bedeutet in allererster Linie mal und vor allem in dem Kontext Einfachheit, Unkompliziertheit. Lass mich das erklären. Auch ich habe große Erwartungen an dieses Jahr, beziehungsweise vor allem an das, was Gott tun will. Und Gott hat mir echt krasse Dinge gezeigt, dass es ein Jahr wird, wo Türen aufgehen, wo Träume in Erfüllung gehen, wo auch große Verantwortung, große Herausforderungen kommen. In knapp zwei, drei Wochen fliege ich zum Beispiel nach Amerika und gehe auf eine Konferenz, wo ich wirklich glaube, dass das mit 60.000 Leuten, dass das ein historisches Ausmaß haben wird. Also das sind große Dinge. Und Gott hat mir ganz deutlich gezeigt, er liebt es, dass ich so, und das gilt für dein Leben auch so, nach dem Großen strebe. Das freut ihn, dass ich mich an diesen Dingen begeistere, dass du dich an diesen Dingen begeisterst. Aber er hat mir auch eins ganz deutlich gezeigt. Er hat gesagt, Dave, egal ob du gerade irgendwo in Florida unterwegs bist, in einem Stadion bist, ob du hier predigst, ob du mit deinem Hund Gassi gehst, ob du in der Badewanne liegst, das, was für mich wirklich zählt, das Wesentliche, das zugrunde liegende, ist immer die persönliche Ebene. Und das gilt auch für dich. Das Wichtige ist, worum es wirklich geht, ist immer das, was auf Augenhöhe stattfindet zwischen dir und Gott. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Schlüssel ist, um Leben zu leben nach dem Herzen Gottes. Dass du diese Simple, diese Einfachheit, Authentizität, ist wurscht, Simplicity ergreifst, Entschuldigung. Dass du es ergreifst, dieses Einfache. Es darf einfach sein. Die Beziehung mit Jesus darf simpel, darf authentisch sein. Ich gehe ganz oft einfach mit meinem Hund Gassi und Jesus ist dabei und wir reden miteinander. So wie ich mit Peter reden würde, wenn er dabei wäre. Ja? Reden vielleicht über andere Themen, aber es ist simpel, es ist authentisch. Du darfst in der Früh aufstehen und darfst erstmal sagen, ohne irgendwas zu machen, Herr, es ist so schön, dass du da bist. Du musst dich nicht unbedingt aus dem Bett rollen und auf die Knie hüpfen. Das darfst du gerne machen, wenn es dein Style ist. Ist okay, aber du musst es nicht unbedingt machen. Es darf simpel sein. Ja? Es ist eine absolute Grundlage für alles, was dieses Jahr kommt, dass du erkennst, dass er alles ist, was du brauchst. Dass diese simple Beziehung mit ihm, das ist, wo der Rest rausfließt. Und was Gott mir auch gezeigt hat, ist Folgendes. Je komplexer, je aufwendiger, je herausfordernder, je größer dein Leben wird, dein Jahr wird, umso simpler muss die Beziehung mit ihm werden. Das sage ich ganz einfach. Und ich habe eine Frage. Eine Frage, die ich glaube, die Gott uns stellt, heute, aber auch jeden Tag, und die sehr hilfreich ist, die wir mitnehmen sollten. Nächste Folie bitte. Die Frage ist folgende. Ist Jesus wirklich genug für dich? Ist Jesus wirklich genug für mich? Ich glaube, dass das eine Frage ist, die Gott uns wirklich schenken will. Die Gott in unser Herz pflanzen will. Eine Frage, die wir uns jeden Tag stellen sollten. Es ist sogar so, davon bin ich überzeugt, dass du so oder so immer wieder mit dieser Frage konfrontiert wirst. Eric Gilmore, das ist ein Prediger, den ich mega feiere, hat vor kurzem was gesagt, was mich total verfolgt in dieser Sache. Er hat gesagt, das Leben ist eine nicht enden wollende Konfrontation mit der Frage, ist Gott wirklich genug für mich? Ist Jesus wirklich genug für mich? Ob du es glaubst oder nicht, alles, was du tust, alles, was dir passiert, die positiven wie die negativen Sachen, werden dich immer wieder face to face mit dieser Frage bringen, ist Gott wirklich genug? Muss er erst noch irgendwas tun, dass es passt? Muss erst noch irgendwas durchbrechen, dass es passt? Und hier ganz wichtig, hey, ich bin für Durchbrüche, ich bin für Heilung, ich bin dafür, dass wir nach vorne streben. Das ist wichtig, das mache ich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass Gott uns immer wieder die Frage zumutet, wenn es so ist, wie es jetzt ist, bin ich dann immer noch genug? Ich habe gestern was erlebt, was mich dieser Frage wieder nahegebracht hat. Und zwar bin ich in eine Auseinandersetzung mit einem langjährigen Freund gekommen, wegen wurscht warum. Und infolge von dem hat er mich sehr angeklagt und hat dann eine Entscheidung getroffen, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Ja. Und auch wenn du weißt, auch wenn Jesus ganz klar sagt, dass wenn du ihm nachfolgen willst, das kann die Konsequenz haben, dass manche Leute nicht mehr mit dir befreundet sein wollen. Ich glaube, das müssen wir immer wieder mal hören auch. Tut es halt trotzdem weh. Und ich war aufgebracht und ich setze mich am Abend hin und merke, ich kann so viel sagen, wie ich will. Ich setze mich jetzt einfach hin und ich halte den Mund. Und dann kam die Frage eben wieder, ist Jesus jetzt immer noch genug? Weil da ist ein Zerbruch da. Das war eine jahrelange Freundschaft, die jahrelang gehalten hat. Einfach weg so erstmal. Ist Jesus jetzt noch genug? Ist Jesus genug für dich? Muss erst noch irgendwas kommen oder ist er hier und jetzt genug? Irgendjemand hat mir vor 2 Wochen dieses Buch geschenkt. Ich weiß nicht, ob du im Raum bist. Wenn ja, ich feiere dich mega. Vielen, vielen Dank. Und dieses Buch wurde mir geschenkt mit dem Hinweis, ich soll mich kreativ ein bisschen austoben. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe angefangen, meine eigenen Psalme zu schreiben. Und ich habe einen Psalm geschrieben, ganz kurzen, der irgendwie ganz toll zu diesem Thema passt. Ich lese euch, es sind nur ein paar Zeilen, einen Psalm von einem anderen David vor, ja. Herr, ich dachte nur, dich zu wollen, sei ein Geschenk von mir an dich. Doch ich erkenne, es ist wie dich zu haben, ein Geschenk von dir an mich. Ich lese es nochmal. Ich dachte nur, dich zu wollen, sei ein Geschenk von mir an dich. Doch ich erkenne, es ist wie dich zu haben, ein Geschenk von dir an mich. es ist wichtig, dass wir uns entscheiden, dass er genug ist. Aber letzten Endes ist auch das wieder Gnade von ihm. Ist auch wieder ein Geschenk, was er uns gibt. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, er ist genug. Aber die Gnade, dass es auch in den Herausforderungen noch so bleibt, so wie gestern bei mir zum Beispiel, kann nur er dir geben. Und ich segne uns damit. Herr, ich bete, dass du uns den Mut gibst, dass wir im Alltag ganz bewusst uns immer wieder dieser Frage aussetzen. Bist du wirklich genug? Bist du genug, dass wenn das, was ich mir wünsche, erstmal nicht passiert? Und bist du genug, wenn genau das, wofür ich bete, endlich passiert? Das ist nämlich die andere Frage. Damit segne ich uns. Zum Schluss. Möchte ich noch was weiteres sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Vielleicht bist du heute hier und dir ist es komplett neu. Vielleicht bist du sogar zum ersten Mal hier und du wusstest gar nicht, dass du so eine enge Beziehung mit Gott, mit Jesus haben kannst, wie ich das hier beschrieben habe. Dann bitte ich dich, dass speziell du mir jetzt zuhörst. Ich sage das immer wieder, weil das, was jetzt kommt, ist wirklich das Wichtigste, was du in deinem Leben zu hören kriegst, ungelogen. Ich möchte gerne noch mal eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Vor knapp 5 Jahren noch war mein Leben totaler Scherbenhaufen, totaler Haufen Mist. Ich habe keinerlei Freude gehabt, ich habe keinen Mut gehabt, kein Selbstwertgefühl. Ich war innerlich zerfressen von Ängsten, von Sorgen, von Zukunftsängsten. Ich habe mich selber wie Dreck behandelt, ich habe mich mit Alkohol, mit Drogen vollgepumpt und habe gemeint, dass das meinem Leben irgendwie einen Sinn gibt, dass das mein Herz füllen kann. Und ich habe andere Menschen wie Dreck behandelt. Nach außen hin sah immer alles ganz nett aus. Ich habe Geld gehabt, ich habe Freunde gehabt, aber innerlich war ich so am Ende. Und ich weiß nicht, wo ich heute stehen würde, wenn nicht Folgendes vor 5 Jahren passiert wäre. Dass ich eine Begegnung mit Jesus hatte. Dass ich erkannt habe, dass ich Gott brauche, dass ich einen Retter brauche. Und ich habe mein Herz für Jesus geöffnet, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen. Und ob du es glaubst oder nicht, von heute auf morgen konnte ich die Finger lassen von Alkohol und Drogen. Von heute auf morgen sind Ängste, sind Depressionen, ist Trauer, ist dieses Minderwertigkeitsgefühl gewichen, weil ich auf einmal eine ganz andere Sicht auf das Leben gewonnen habe. Auf mich und auf andere, weil ich auf einmal erkannt habe, wie wertvoll ich in Gottes Augen bin und wie wertvoll andere Menschen sind. Und bis heute ist es immer stärker geworden. Da war auf einmal ein Friede da, eine Freude da, wie ich es vorher nicht kannte. Hey, und ich habe 25 Jahre lang alles Mögliche versucht, um mein Herz zu füllen. Das ist alles nichts gegen das, was ich die letzten 5 Jahre erleben durfte. Ich habe so viel Segen erlebt von Gott, aber das Allerbeste ist, wie er mein Herz mit Frieden, mit Freude und mit Liebe gefüllt hat. Für mich und für andere und vor allem für ihn. Was hat das mit dir zu tun? Eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du dieselben Probleme hast wie ich oder ob es andere Dinge sind. Aber ich behaupte, wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann weißt du, dass auch dir was fehlt in deinem Herzen. Und ich bin davon überzeugt, dass das, was dir fehlt, diese Beziehung ist, dass es Gott ist. Und das, was Jesus in meinem Leben getan hat, möchte er auch in deinem Leben tun. Jesus hat sein Leben gegeben, wir haben es vorhin schon gehört, damit du wieder in Verbindung sein kannst mit diesem Gott, damit du das Leben leben kannst, was er für dich vor Grundlegung der Welt erdacht hat. Ich lade euch ein, schließt mal alle eure Augen. Und Gott lädt dich ein, ich lade dich ein, heute den ersten Schritt zu gehen, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will mit diesem Gott leben, ich will dieses Geschenk, weil es ist ein Geschenk, ich will es annehmen. Ich will nochmal neu starten, ich will ein neues Herz haben, ich will ein neues Leben haben. Ich werde es von 3 runterzählen und wenn du diese Entscheidung treffen willst, wir werden da ein ganz kurzes Gebet sprechen, dann lade ich dich ein, dass du mir kurz ein Handzeichen gibst. Ich sage das immer, ich rufe dich nicht auf die Bühne, es wird kein Spotlight auf dich gerichtet, es bleibt ganz anonym. Lass diese Gelegenheit nicht an dir vorüberziehen. 3, 2, 1. Danke. Okay. Wenn du mir jetzt nachsprichst, ich spreche ein Gebet vor, dann sei dir bewusst, dass er hier ist, dass er dich sieht, dass er dich hört. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mir ein neues Leben schenken willst. Ich danke dir, dass du mir ein neues Herz schenken willst. Vergib mir, dass ich versucht habe, ohne dich zu leben. Ich will dir nachfolgen. Heiliger Geist, Komm und wohne in mir. Amen. Hey, gib doch mal denen, die das jetzt gesprochen haben, Applaus. So cool. Was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, das ist ein erster Schritt. Ich weiß, dass auch immer wieder Leute kommen, die immer wieder die Hand heben. Das ist ein wichtiger erster Schritt, aber geh den nächsten Schritt. Eine Möglichkeit ist, dass du zu Next Steps kommst. Die andere ist, komm auf uns zu, komm auf mich zu nach dem Gottesdienst. Wir wollen dich mega gern kennenlernen und dir einfach ein kleines Geschenk geben. Neues Testament, wo du wirklich anfangen kannst zu lesen, was Gott über dich denkt, was Gott eigentlich mit deinem Leben fordert. Und auch wenn du jetzt nicht die Hand gehoben hast, wenn du irgendwelche Fragen hast, ich bin hier noch im Raum, komm auf mich zu. Okay? Danke.
Wow, super. Jesus ist wirklich genug für dich, für mich. Bei mir ist schon ein bisschen länger her, aber es ist so. Unzufriedenheit kommt immer dann, wenn andere Dinge, ich denke, ich brauche sie. Hey, super. Wollen wir aufstehen, wollen wir noch ein Lied singen? Ich segne euch noch für diese Woche, dass ihr das wirklich erkennt. Jesus, ich danke dir für dieses gute Wort und danke, Herr, dass wir, egal in welcher Situation wir gerade stehen, dass du immer genug bist. Ob wir gerade jubelnd Könige werden und Durchbrüche kommen oder voll am Boden zerstört sind. Ich segne jeden in diesem Raum mit dem Bewusstsein, du bist da, du liebst uns und du bist gut. Amen.